Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hello, der Kompressor-Podcast ist hier. Ich bin Timo Grampes und wir sprechen über einen neuen Kinofilm. Uferfrauen erzählt von lesbischem Leben in der DDR. Wie frei bzw. wie eingeschränkt war das? Barbara Wallbraun, Regisseurin, hat 7 Jahre an diesem Film gearbeitet. Und ich freue mich, dass sie bei uns ist, Frau Wallbraun. 7 Jahre Arbeit an einem Film. Wieso war es das Thema wert?
Na, ich wollte diesen Film unbedingt machen. Und wie man sich vielleicht vorstellen kann, rennt man keine offenen Türen ein, wenn man einen Dokumentarfilm mit dem Thema Lesben in der DDR bei Produktionsfirmen, Förderern und Verleihern pitcht. Ich hätte den Film auch sehr gerne sehr viel früher abgeschlossen. Es war aber einfach, es gab sehr viele Hürden, den Film zu machen. Angefangen bei der Protagonistinnenfindung natürlich, weil jetzt nicht alle Frauen, mit denen ich mich in meiner Recherche unterhalten habe, auch bereit waren, vor die Kamera zu kommen und ihre Lebensgeschichte zu erzählen, die sie bis dato noch nicht wirklich öffentlich erzählt haben, was auch total nachvollziehbar ist. Einige sind dann auch während des Produktionsprozesses eigentlich als fest eingeplante Protagonistin abgesprungen. Und das andere war natürlich die finanzielle Seite. Also ich habe den Film über 5 Jahre selber finanziert, habe teilweise Hartz IV empfangen, habe teilweise meine Jobs gemacht. Und dann hat es halt wirklich erst nach 5 Jahren habe ich das erste Honorar auch dafür bekommen.
Dieser berüchtigte Paragraph 175, an den erinnern sich wahrscheinlich viele, der gleichgeschlechtlichen Sex verboten hat, allerdings unter Männern, gab es ja in der DDR auch diesen Paragraphen, allerdings ist der da Ende der 50er abgeschafft worden. Dann kam Ende der 60er aber eben ein neuer Paragraph, der 151er, in dem stand, ein Erwachsener, der mit einem Jugendlichen gleichen Geschlechts sexuelle Handlung vornimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft. Was hat dieser Paragraph für die Frauen bedeutet, die sie getroffen haben?
Ich habe es immer so gesehen, wann entdeckt man oder wann entdeckt Frau ihre Sexualität? Das ist ja meistens so in den im Alter so bis 18. Und es war halt in der DDR so, dass heterosexueller Sex, das Schutzalter war 16 und bei Homosexuellen war es eben 18. Und ich glaube, eben diese 2 Jahre, wo man dann auch nochmal sich in seiner Identität vielleicht klarer wird oder eben auch sexuelle Begierden entwickelt, dass die halt auch ein Stück weit entscheidend sind, da auch nach Liebe zu suchen und dass das eben strafrechtlich anders verfolgt wurde als die Heterosexuellen in der DDR. Das war eben ja ausschlaggebend für mich, das auch zu porträtieren, und es kommen eben Protagonistinnen im Film vor, die darunter gelitten haben, aber ich sag's mal so, eigentlich ab 18 war Homosexualität strafrechtlich in der DDR nicht verfolgbar. Das war dann, die Verfolgung ist dann eben auf anderen Ebenen passiert.
Auf welchen Ebenen?
Ich glaube, die Staatssicherheit war immer wie so ein Damoklesschwert. Nicht nur über den Lesben in der DDR, sondern über der gesamten DDR-Bevölkerung.
Sie haben ja Stasi-Akten gelesen in Ihrer Recherche, in Ihrer Vorbereitung. Wie hat denn die Stasi da drauf geschaut? Was hat die notiert zum lesbischen Leben?
Also die Staatssicherheit hat erstmal viel auf homosexuelle Treffen geschaut, auf lesbische Treffen. Wie können wir unter Umständen Entscheidungen manipulieren? Wie können wir die Gruppen und einzelne Personen auch psychisch angreifen und zersetzen? Es wurden bei jeder Überwachung von der Staatssicherheit erstmal Informationen, auch persönliche Informationen über einzelne Personen gesammelt, um dann vielleicht auch zu gucken, okay, wir haben hier ein diskreditierendes Element, um dann wieder zum Beispiel eine Mitarbeit zu erzwingen. Ich glaube, eine der großen Absichten der Staatssicherheit war, diese lesbischen Kreise, die auch als feindlich-oppositionell eingestuft wurden, nicht zu groß werden zu lassen, damit die DDR-Bevölkerung bloß nichts davon mitbekommt und dann plötzlich sich noch mehr Menschen für Homosexualität beispielsweise zu interessieren.
Ich würde gerne eine Protagonistin kurz herausgreifen, nämlich Carola. Carola, die erzählt übers Verliebtsein. Wir hören einen O-Ton von Carola aus dem Film Uferfrauen.
Ina aus meinem Zimmer, die sagt irgendwie, Carola hier, diese Lesbe da im Nachbardorf, die macht eine Party. Kannst du auch mitkommen, wenn du Lust hast? Kannst mich auf dein Moped mitnehmen? Und ich so, okay. Und dann kam der Tag von dieser Party und ich war so aufgeregt. Also ich war echt so wie schon vorher verliebt, obwohl ich die noch nie gesehen hatte. Und die macht die Tür auf und ich, alles klar.
So, da haben wir jetzt Carola gehört über diese großen Gefühle aus damaligen Zeiten, die sie jetzt wieder durchlaufen hat. Das war ja für sie ein roter Faden jetzt in diesen Interviews. Sie treffen auf lebenserfahrene Frauen, auch auf Frauen, die inzwischen souverän wirken mit ihrer Sexualität, vieles aber auch klären mussten, viele Konflikte teilweise hatten innerhalb der Familie. Aber wie haben Sie das erlebt, dass diese Frauen nochmal eine Reise zurück in der Zeit unternehmen mit Ihnen, in eine Zeit, in der Sie eben noch nicht so offen mit ihrer Sexualität umgehen konnten und wo es viele Zweifel und viele Probleme gab?
Also ich war zunächst sehr, sehr froh, dass die Frauen das überhaupt, meine Protagonistinnen das überhaupt gemacht haben und mich so tief in ihre Biografie mit reingenommen haben und dann auch den Mut hatten, das nochmal vor der Kamera auszupacken und auch ein Stück weit zu reflektieren. Ich habe mich selber auch in den Geschichten wiedergefunden, weil ich mir denke, dass ein Outing, ob es jetzt heute passiert, ob es jetzt vor 40 Jahren passiert ist oder vor 100 Jahren, immer auch eine gleiche Geschichte von einem Kampf mit sich selber und auch also mit einem Kampf mit sich selber beinhaltet, aber eben auch dieses Gefühl, das erste Mal zum Beispiel einen Menschen zu küssen, zu dem man sich auch wirklich hingezogen fühlt und nicht einen Menschen zu küssen, was man eigentlich gar nicht mag, aber wie es halt zum Beispiel die Gesellschaft vorschreibt.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, den Sie ansprechen, denn manchmal in diesen Interviews kann man den Eindruck haben, die DDR spielt überhaupt gar keine Rolle. Es geht um Universelleres, Größeres, ja, diese großen Gefühle, auch die Fragilität, die mit einem Coming-out verbunden ist, mit den Fragen, die man sich selbst stellt. Nichtsdestotrotz, vielleicht doch das Spezifische, was hat denn das Ende der DDR für Ihre Protagonistin bedeutet? Hat das ganze Biografien und Lebensläufe mit Blick auf das Ausleben der eigenen Sexualität nochmal völlig verändert?
Ja, definitiv. Wie es halt einem Großteil der Frauen, die in der DDR aufgewachsen sind, gegangen ist, die meisten Protagonistinnen mussten sich zum Beispiel beruflich, mussten die sich neu orientieren, weil einfach alles zusammengebrochen ist. Aber ich sag mal so, was so die sexuelle Freiheit anging, war die Wende der absolute Glücksfall und die Rettung. Jetzt nicht nur für meine Protagonistin, dass sie endlich frei auch leben konnten, sich freier ausleben konnten, sondern für ganz, ganz viele Frauen, mit denen ich mich auch im Vorfeld unterhalten habe, die sich auch wirklich erst 91, 92 geoutet haben und froh waren, endlich auch Möglichkeiten hatten, sich beispielsweise zu treffen und sich eingestehen zu können, okay, das bin ich und das möchte ich auch gerne bleiben.
Star Trek Goes 2020. Es gibt neue Figuren, die sich definieren als trans bzw. nicht binär. Jetzt auch in der Star Trek Zukunft. Sprechen wir drüber im Kompressor-Podcast heute. Und abonnierbar sind wir natürlich überall da, wo es Podcasts zu abonnieren gibt. Und am allerliebsten, wie immer, über die DLF-Audiothek.